Wir haben zum ersten Mal eine Revolution, die nicht eine industrielle Revolution des Handwerks ist, sondern eine Revolution der intellektuellen Arbeit. Mhm. Das ist, glaube ich, im Kern der Unterschied. Der zweite Aspekt, welche Daten werden der KI in 10 Jahren zugrunde liegen? Sind das Daten, die von Menschen generiert wurden? Sind das Daten, die von KI generiert wurden? Sind das Mischungen?
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute Florian Scheible. Er ist Architekt, Gründer und Geschäftsführer des Ingenieurbüros Schöne Neue Welt Ingenieure in Berlin. Auch ist er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Digitalisierung der Architektenkammer Berlin und Sprecher der Ad-Hoc-Gruppe KI der Bundesarchitektenkammer. Das Thema der heutigen Folge ist super relevant. ChatGPT und Co. sind in aller Munde und auch Bildgenerierungstools wie Midjourney werden immer mehr in Planungsbüros eingesetzt. Für den Start unserer kleinen Miniserie Neues Bauen mit KI, wie KI die Architekturwelt verändert, unterhalten wir uns über künstliche Intelligenz und wo die Daten herkommen. Wir wollen das Thema KI, Daten und maschinelles Lernen besser verstehen und hinter den Hype der KI schauen. Herzlich willkommen, Florian.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir starten mit der traditionellen Frage, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin von Haus aus Architekt und habe aber zeitlebens im Grunde in Ingenieurbüros gearbeitet und habe das getan, weil ich sehr, sehr konstruktionsaffin bin. Mich interessieren überlappende Themen von Konstruktion, Gestaltung, Technik. Und nun hatten wir die Gelegenheit, vor circa 1,5 Jahren uns selbstständig zu machen. Und in dem Kontext experimentieren wir mit verschiedensten Themen. Wir legen den Fokus auf nachhaltiges Bauen einerseits und andererseits legen wir den Fokus auf kooperative Arbeitsmethoden, New Work. Und auf die Weise hoffen wir, dass wir eben nicht nur Themen neu bearbeiten, sondern auch eine neue Sicht auf die Themen haben, die für uns bestimmend sind.
Ihr seid ein Planungs- beziehungsweise Ingenieurbüro. Du bist ja nebenbei auch noch berufspolitisch aktiv. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich da berufspolitisch engagierst? Und wo vor allem engagierst du dich?
Ja, als Ingenieure im Bereich Tragwerksplanung, Fassadenplanung suchen wir natürlich immer auch nach qualifizierten Planungspartnern. Und vor circa 10 Jahren waren wir in der Situation, dass wir mit BIM-Modeling uns relativ intensiv befasst haben. Dann aber feststellen mussten, dass in der Architektenwelt das Thema noch nicht wirklich angekommen war. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, ich für meinen Teil zur Architektenkammer Berlin und habe nachgeforscht und haben eben festgestellt, da ist zwar Bewegung drin, jetzt gerade in diesem Moment vor circa 10 Jahren, aber es gibt noch gar keine koordinierte Arbeit dazu. Mhm. Und es gab dort einen kleinen Kreis interessierter Leute, die sich dann zusammengetan haben und gesagt haben, komm, lass doch mal einen Arbeitskreis gründen. Ja, klar. Wenn man sonst nichts weiß, ja, macht man einen Arbeitskreis. Das hat sich aber bewährt. Das ist ja, ein Bonmot, das aber die Sache nicht ganz trifft, denn oftmals ist es eben doch ganz produktiv, einen Arbeitskreis zu machen.
Man muss ja auch mal anfangen.
Man muss ja irgendwie anfangen, genau. Und gleichzeitig etablierte sich auf Ebene der Bundesarchitektenkammer eben auch ein Kreis von Vertretern, interessierten Vertretern, sage ich mal, verschiedener Länderkammern. Und so griff eins ins andere und so haben wir dann eben hier in Berlin diesen Arbeitskreis gegründet. Die Leute sind heute tatsächlich immer noch dabei.
Ach, das ist cool.
Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann eben sehr intensiv mit BIM befasst und der Fragestellung, wie die Qualitäten von BIM in den Berufsstand getragen werden können. Da ging es natürlich viel um Fortbildung. Mhm. Es ging aber auch um die Frage, welche Aspekte von BIM sind relevant und welche sind vielleicht weniger relevant. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, dass wir vor 10 Jahren davon gesprochen haben, alles wird sich ändern. BIM erfordert andere Arbeitsprozesse.
Und zwar ganz schnell in den nächsten 5 Jahren wird es.
Ganz schnell, dann gab es den BIM-Stufenplan, der vom Bundesverkehrsminister damals initiiert wurde. Und alle dachten, jetzt verändert sich alles ganz schnell, während andere sagten, ja, da verändert sich gar nichts, ehrlich gesagt. Dann haben wir viel über LOD und so weiter, Level of Detail, Level of Information diskutiert und so. Man merkt, dass das jetzt über die Jahre sich so ein bisschen verschliffen hat. Man kehrt doch dem eher den Rücken und fokussiert sich wieder auf unsere Leistungsphasen, weil eben hier etwas von außen hineingetragen wurde in unsere Planungswelt aus dem angloamerikanischen Raum, ja, wenn man negativ sein möchte, übergestülpt wurde. Und dass das ganz klar einer Interpretation braucht, Bedarf, die wir hier in Deutschland entsprechend umsetzen können. Wir sprechen ja von Trennung von Plan und Bauen und dergleichen. Das sind ja Aspekte, die der Architektinnenschaft bisher immer wichtig waren, die jetzt aber vielleicht aus anderen Gründen nicht mehr ganz so aktuell sind. Da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Und so kam ich in dieses Thema hinein. Wir mussten dann im weiteren Verlauf eben nicht nur mit BIM befassen, sondern dann kam das Thema digitaler Bauantrag, BIM-basierter Bauantrag, X-Bau und all diese Themen, die damit zusammenhängen. Die Frage im Kern, wie weit digitalisieren wir uns als Planungsbüros? Ja, so kam dann irgendwann auch die Sprache drauf, Mensch, was ist denn eigentlich mit KI? Das ist so ungefähr 3 Jahre her.
Relativ früh.
Genau, relativ früh, da war das noch nicht in aller Munde, sondern es war nur klar, da kommt irgendwas, aber was? Und dem Zusammenhang haben wir dann auf Bundesarchitektenkammer die Ad-Hoc-Gruppe KI gegründet, Federführerschaft in Berlin, beim Berliner Arbeitskreis für Digitalisierung. Ich hoffe, diese ganzen Strukturen sind halbwegs verständlich, aber ist auch nicht so wahnsinnig wichtig vielleicht. Und wir haben uns dann, wenn man so möchte, 1,5 Jahre regelmäßig getroffen, aber uns dann schon gefragt, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was ist das eigentlich, was da auf uns zukommt? Das war überhaupt nicht greifbar.
Das war auch alles ja noch vor ChatGPT.
Also das war vor ChatGPT.
Bevor das alles da war.
Genau, vor Midjourney, bevor all diese Dinge verfügbar war. Es war nur klar, da kommt was. Und wir haben nicht so richtig Tritt gefasst, weil auch gar nicht klar war, wie können wir denn da einen Beitrag leisten? Was bedeutet und wie funktioniert das überhaupt? Welche Bedeutung hat das für unseren Berufsstand langfristig? Aber es war klar, da kommt was Dramatisches auf uns zu. Und circa vor 2 Jahren merkten wir, wie das Thema anfängt zu galoppieren. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, warum wir überhaupt drauf kamen. Denn vor circa 5 Jahren hatten wir als Arbeitskreis das Weißbuch der EU zur KI-Gesetzgebung auf dem Tisch und hatten das zur Kommentierung. Das kam über die Europäische Architektenkammer in die Bundesarchitektenkammer und landete dann bei unserem kleinen Arbeitskreis in Berlin, weil der eben verfügbar war. Da gab es Leute, die sich damit befassten und wir haben das dann kommentiert, haben uns da einige Wochen damit befasst. Das war hochinteressant. Das hat so einen ersten Einblick gegeben. Die einen oder anderen kennen vielleicht auch die Geschichten, die wir hier im öffentlichen Raum in Berlin erlebt haben. Da ging es damals am Bahnhof Südkreuz beispielsweise um die Frage, ob öffentlicher Raum mit Gesichtserkennung überwacht werden kann und welchem Umfang. Und man konnte sich entscheiden, gehe ich durch den Eingang oder den Eingang, und hat dann gezählt, wie viele Leute sind bereit, durch den Eingang zu gehen mit Gesichtserkennung. Und wir hatten in dem Kontext auch die Diskussion ja darüber, inwieweit Erfassung von Personen im öffentlichen Raum denkbar ist, weil wir ja die Geschichten aus China beispielsweise gehört haben, wo sehr viel öffentliche Videoüberwachung ist und das ja vielfach sehr kritisch hier diskutiert wurde. Und so war eben die Frage im Raum, wenn wir mit Daten arbeiten wollen bei KI, wo kommen die Daten her? Öffentlicher Raum ist das eine, private Wohnungen ist das andere, Stichwort Heizungsventile zum Beispiel, die Heizungsdaten erfassen und zentral bei einer Wohnungsbaugenossenschaft zum Beispiel sammeln. Und genau, diese Fragen, die haben wir damals diskutiert im Kontext dieses Weißbuches und die Gründung des Ad-Hoc-KI war letztlich eine langfristige Folge aus dieser Diskussion und auch logisch.
Trotzdem super früh. Bin ich jetzt, ja, man denkt immer so ein bisschen, dass auch die EU oder solche oder auch die deutsche Politik oder im Prinzip auch die Architektenkammer so ganz spät auf Themen dann aufspringen. Lass uns mal ganz kurz das Thema KI. Was würdest du sagen, sollten wir als Planende unter dem Thema KI verstehen? Beziehungsweise, was verstehst du darunter?
Wir erleben ja im Moment einen Schub bei dem Thema. Seitdem ChatGPT in der Welt ist, denken wir, die Erde dreht sich in einigen Jahren andersrum. Ja, also es wird in teilweise sehr dramatischen Schilderungen eskaliert. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Moment, in dem so etwas in die Welt kommt, erstmal dramatisch ist. Aber wenn es dann in der Welt ist, beginnt ja die Ausdeutung dessen. Und dann ist es in der Vergangenheit ja oft so gewesen, dass sich der Trubel etwas beruhigt hat, etwas gelegt hat. Das haben wir bei BIM so erlebt. Und bei KI haben wir den Eindruck im Moment auch. Ja, also es ist jetzt in der Welt Und jetzt beginnen wir als Menschheit in diesem Fall und nicht nur als deutsche Architektenschaft beim Thema BIM, sondern eben global beginnen wir das auszudeuten. Was bedeutet das jetzt für uns? Zugleich ist es sicherlich so, dass die Entwicklung rasant weitergeht, für uns aber erstmal im Verborgenen geschieht. Und dieser im Kern revolutionäre Schritt, der ist getan. Der wird sich in den nächsten Monaten nicht wiederholen in gleicher Form, sondern wir sehen dann jetzt eine lineare oder exponentielle Entwicklung, wie auch immer. Aber dieser Moment des öffentlich Wirksamwerdens, der ist vorüber. Jetzt sind wir daran, für uns auszuloten, was das bedeutet. Darüber wollen wir ja heute auch noch sprechen. Das heißt, im Kern ist die Erkenntnis in der Welt, wir haben zum ersten Mal eine Revolution, die nicht eine industrielle Revolution des Handwerks ist, sondern eine Revolution der intellektuellen Arbeit. Das ist, glaube ich, im Kern der Unterschied. Und ich bin mir sicher, es werden weitere Revolutionen an dieser Stelle kommen in Bezug auf intellektuelle Arbeit. Aber für uns der große Überraschungsmoment war sicherlich dieser allererste Schritt.
Ja, ein etwas zu haben, was Dinge tun kann, nicht erstmal per se intelligent ist, aber den Anschein teilweise vom Ergebnis her erzeugt, dass da möglicherweise etwas hintersteckt, was für uns nicht so verständlich, also für uns Menschen nicht so verständlich ist. Und
ja, du sagst nicht verständlich, insofern zutreffend, weil KI, also insbesondere neuronale Netze, ja Blackboxen sind. Ja. Ja, man sagt Blackbox, man kann nicht hineinschauen. Es gibt ein Frontend und es gibt also ein Input und ein Output. Was dazwischen geschieht, ist selbst für die Macher intransparent. Darum herum entwickelt sich eine eigene Softwareindustrie, die sich mit der Frage befasst, wie können wir transparent machen, was da drin passiert. Diese Intransparenz ist natürlich für uns als Menschen ganz schwer zu verstehen. Wir sind das zwar gewöhnt, insofern, als dass, wenn wir im Dialog mit jemandem sind, wir dem oder der Gegenüber nicht in den Kopf gucken können, die Gedanken sind frei. Aber bei einer Maschine haben wir schon den Anspruch zu wissen, was da los ist. Und daher müssen wir schon hinterfragen, ob KI für alle Aufgaben, die wir ihr möglicherweise zugedenken, die richtige Methode ist, das richtige Werkzeug. Womit wir auch schon wieder bei Begrifflichkeiten sind, die versuchen ja nur zu umschreiben, was eigentlich Sache ist. Du hattest eben ja auch nach der Bedeutung von KI für mich gefragt. Das spielt da sicherlich auch rein. Wie weit reicht KI in ihren Fähigkeiten, in unser planerisches oder alltägliches Leben hinein? Wir sprechen ja davon, dass KI intellektuelle Fähigkeiten oder intellektuelle Aufgaben übernehmen kann. Manche sprechen davon, dass sich dieses System immer weiter verbessern wird, dass es zur generellen KI werden kann, die dann sicherlich irgendwo in der Nähe menschlicher Intelligenz angesiedelt sein kann. Wir sprechen darüber, dass es vielleicht irgendwann darauf hinausläuft, dass KI sich selbst verbessern kann. Dann, spätestens dann, wird sie besser werden als wir. Und im Moment ist es aber so, dass wir davon ausgehen, dass der KI, die im Moment in der Öffentlichkeit verfügbar ist, ganz wesentliche Aspekte fehlen, um kreativ zu sein, urkreativ. Und damit können wir davon ausgehen, dass die Systeme, die wir im Moment zur Verfügung haben, eher als Assistenzsysteme zu sehen sind. Und wir können, und ich kann mir vorstellen, dass das auch in absehbarer Zeit, da reden wir jetzt nicht über Jahre, sondern über die nächste Zukunft, in absehbarer Zeit so bleibt.
Es gab jetzt ein Interview mit dem Google-Produktchef KI und mit dem Problem, dass KI halluziniert, ne? Also die erfindet Dinge, die nicht wahr sind. Und dann wurde er gefragt, ja, wie lange geht denn das noch? Und hat er gesagt, das kriegen wir erstmal auch nicht raus aus der KI. Und er hat sich dann soweit aus dem Fenster gehangen und gesagt, dass aber dieses Halluzinieren der Grund dafür ist, dass die KI kreativ ist. Weil du gerade die Kreativität angesprochen hast, ne?
Also genau. Das wurde ja auch intensiv diskutiert. Es gab gerade im letzten Jahr etliche Veröffentlichungen zu dem Thema KI und Kreativität, die sehr widersprüchlich waren. Dahingehend, dass man sagt, naja, die KI hat einige wesentliche Aspekte, die Voraussetzungen für Kreativität sind eben nicht. Mhm. Und ein Aspekt, der sehr naheliegend ist, ist intrinsische Motivation. Die KI will nichts erreichen, Stand heute. Wer weiß, ob das in Zukunft immer noch so ist, aber Stand heute will sie das nicht. Und daher müssen wir uns schon überlegen, ob das, was KI heute produziert, wirklich kreativ ist. Da kommen wir ja auch in Fragestellungen hinein, ob die Resultate von KI schützenswert sind, beispielsweise. Das kann man sicherlich in engem Zusammenhang sehen, denn wenn man feststellen würde, dass das Ergebnis, das eine KI produziert, schützenswert, ein schützenswertes Gut ist, dann würde man ihr ja eine Kreativität zusprechen. Ja. Im Umkehrschluss hat dann deswegen vor 2 Monaten circa auf einer Konferenz im Bundesjustizministerium der Standpunkt die Runde gemacht, dass man sagt, nein, Werke, die mit KI erzeugt wurden, sind nicht schützenswert im Sinne eines Leistungsschutzrechts oder Urheberschutzrechts. Das würden jetzt Künstler, die mit KI Werke erzeugen, anders sehen. Und soweit ich die Diskussion auch unter Juristen verfolge, ist der Stand im Moment, dass man sagt, ja, na, das ist erstmal so. Also KI produziert keine schützenswerten Werke. Aber die KI macht das ja nicht von allein, sondern man promptet, sprich man gibt Textbegriffe ein in einer Eingabezeile, um es mal ganz einfach zu sagen, die Grundlage für die Generierung von Texten, Bildern, was auch immer sind. Und es wird durchaus für möglich gehalten, dass die Rechtsprechung es dann eben so interpretiert, dass man sagt, das Prompten für sich, das heißt das Anregen einer KI, das Impulsgeben in eine KI hinein durch Worte, Stand heute, oder durch Bilder, Bildvorlagen, dieser Vorgang, der ist schützenswert. Mhm.
Ihr habt das Thema KI sehr früh auf eure Agenda genommen. Was denkst du denn, was KI mit Architektur zu tun hat? Also warum seid ihr dem Thema so auf der Spur?
Wir sehen ja im Moment, wie schnell sich die Dinge entwickeln. ChatGPT ist das naheliegendste Beispiel, einfach deshalb, weil es jede bedienen kann. Wir haben schließlich die bildgebende KI, Text zu Bild, beispielsweise, oder auch Bild zu Bild. Das ist den meisten womöglich schon bekannt. Das ist alles zweidimensional. Das sind Pixel. Die Bilder wissen von sich selbst nicht, was sie tatsächlich sind. Der nächste Schritt ist, dass man sich anschaut, dass Bilder zu 3D-Objekten werden. Die ersten Tools sind seit einigen Wochen verfügbar. Das sind aber eher Objekte. Sag mal, vereinfacht ein Porzellanhund mit Weste oder sowas. Wie sieht der von hinten aus? So, und das kann diese Software, die kann das von allen Seiten dann zeigen. Wenn wir mit einer bildgebenden KI ein Bild einer Architektur produzieren, dann ist das ja nur dem Anschein nach Architektur. Es sieht aus wie Architektur, aber Architektur ist ja nicht zweidimensional, sondern das sind ja Räume. Und diese Räume haben nicht nur ein Außen, sondern auch ein Innen. Und sie haben nicht nur eine Vorderseite, sondern auch eine Rückseite und auch noch Seiten. Die Frage ist, wie sieht das dann von der anderen Seite aus? Und man kann sich natürlich vorstellen, dass im nächsten Schritt ich als Planer ein Bild eines potenziellen Gebäudes generiere, vielleicht auch über mehrere Schritte. Eingabe, Ausgabe, Wiedereingabe, Wiederausgabe aus einer Software, die KI-gestützt arbeitet, um ein atmosphärisches Bild meines Objekts, meines vorgesehenen Architekturobjekts zu generieren. Davon kenne ich aber noch nicht die Rückseite. Es ist auch die Frage, ob es mir gelingt, das Objekt überhaupt so hinzutrimmen, dass es meinem Bürostil oder meiner Handschrift entspricht. Und man macht das ja inzwischen im Bereich ChatGPT so, dass man, wenn man Texte schreiben möchte, die den eigenen Schreibstil wiedergeben, man sich vortrainierte Large Language Models aus dem Internet ziehen kann, die lokal laufen lässt und dort dann eigene Texte mit hinzufügt und die KI damit weiter anlernt und sie so in der Lage ist, dann eben Texte zu schreiben, die meinem eigenen Schreibstil entsprechen. So ähnlich kann man sich das sicherlich auch bei Architektur vorstellen. Die Frage ist nur, woher kommen die antrainierten Modelle, was können die und was für Daten liegen dahinter? Aber man merkt schon, im nächsten Schritt wird es mir womöglich möglich sein, Architektur in meinem Stile mit KI zu verbildlichen zunächst einmal. Und dann spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass eine Software in der Lage ist, mit Referenzprojekten, die ich der Software zur Verfügung stelle, auch die anderen Seiten des Objekts zu generieren. Insbesondere dann, wenn ich auch eine Software habe, die versteht, okay, das sind die Randbedingungen des Projekts auf dem Grundstück, Abstandsflächen, Höhe und so weiter, GFZ, keine Ahnung, was man alles aufzählen kann. Auch eine Software, die in der Lage ist, Grundrisse zu analysieren, zu verstehen, Zusammenhänge herzustellen, dann steht dem eigentlich nicht mehr allzu viel im Wege. Aber man merkt eben auch, da sind wir jetzt noch nicht. Wir sind jetzt im 2D-Bereich. Wir fangen an, in 3D hineinzuschauen. Die ein oder anderen haben es der Presse vielleicht entnommen, wie vor kurzem eben gesagt wurde, jetzt gibt es eben auch Software, die Filme generieren kann. Ja. Für die ersten Ausgewählten zum Testen bereitgestellt. Sicher, da werden jetzt auch die Filmemacher natürlich nervös. Die sind ohnehin schon nervös. Wir als Planerschaft, und das ist die andere Seite, sind ja in der Situation, dass wir nicht mit vagen Informationen arbeiten, außer vielleicht in einer ganz frühen Projektphase. Aber letzten Endes haben wir mehrheitlich 0 oder 1 Entscheidungen zu fällen, richtig oder falsch. Die Dinge müssen enorm entsprechen. Sie müssen funktionieren am Ende. Ein Film muss sicherlich in seiner Struktur funktionieren, aber ob die Gebäude, die man im Film sieht, funktionieren, das ist nicht relevant. Ja. Aber unsere Objekte finden ja den Weg in die Realität und müssen deswegen natürlich sehr harten Fragen standhalten. Ja. So, deswegen sehe ich das Thema hochgradig relevant. Zum einen stellt sich heraus, wir werden Architektur mit KI erzeugen. Das wird passieren. Das passiert heute nur im Ansatz, aber dass es vollständig durchdrungen wird von KI, das wird noch kommen. Auf der anderen Seite sehen wir die hohen technischen Anforderungen, die wir zu erfüllen haben und die Tatsache, dass ja wir haften am Ende für das, was wir da planen und bauen und nicht die KI. Vor dem Hintergrund am Rande bemerkt, ist es ja so, dass deswegen die EU mit ihrem EU-AI-Act die Haftung umgekehrt hat.
Ja. Kommen wir nachher.
Können wir nachher nochmal vertieft drüber sprechen. Das ist aber hochgradig relevant, wenn wir darüber nachdenken, welche Qualitäten AI zu erfüllen hat.
Das Wichtigste, du hast es ganz kurz schon angesprochen, für eine KI ist ja ein grundsätzliches Thema Daten. Ich muss ja irgendwo meine Modelle trainieren, wie eine KI genau funktioniert. Da machen wir nochmal eine kleine Extra-Folge zu. Aber auch wenn ich dann das auf mich selber anpassen will, dann brauche ich auch Daten, um die KI weiterzufüttern, jetzt mal in einfachen Worten formuliert. Dieses ganze Thema Daten ist ja auch, wenn man jetzt mit die Presse ein bisschen verfolgt, OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, die kaufen jetzt ja auch die ganzen historischen Zeitungsartikel von der New York Times ein, lizenzieren das einfach alles, um entsprechendes Datenmaterial zu haben. Bisher haben sie ja auch dann einfach ganz wild das Internet nach Bildern durchforstet, einfach alles, was sie kriegen konnten, einfach aufgefressen und alles in ihre Modelle reingepackt. Wenn man jetzt daran denkt, dass wir, du hast gerade so dieses schöne Beispiel, ich kann meine eigene Architektur, meine eigene Bürogeschichte in die KI sozusagen mit reingeben, dass die Entscheidungen oder die Dinge, die dann rauskommen, mehr wie von uns gemacht aussehen. Wo kommen denn so Daten im Idealfall her?
Das ist richtig, wenn wir über KI sprechen, dann ist der nächste Gedanke zwangsläufig Daten, Daten, Daten. Darum geht's. Wo kommen heute die Daten her, wäre vielleicht die allererste Frage. Genau. Du hast es angedeutet, für ChatGPT wurde das Internet durchforstet, genauso wie für bildgebende Software wurde das Internet durchforstet. Der Schwerpunkt der Daten, die im Internet verfügbar sind, kommen aus dem nordamerikanischen und ostasiatischen Raum und weniger aus Europa. Die Folge ist natürlich, dass Bevölkerungsgruppen, die weniger stark im Internet präsent sind oder repräsentiert sind, auch unterdurchschnittlich durch KI repräsentiert werden. Das sind ganz klare ethische Probleme, die da entstehen. Das ist in der Architektur auch ein Thema, vielleicht nicht das allererste Thema, auf das man kommt. Das ist in anderen Bereichen sehr viel relevanter, medizinischen Bereichen beispielsweise. Aber im Bereich Architektur auch insofern, als dass wir ja in der Architektur darüber sprechen, dass Architektur spezifisch sein soll, landesspezifisch, ortsspezifisch, Genius Loci. Ja. Wenn ich dann eine Software habe, die im Wesentlichen mit ostasiatischen Daten arbeitet, ist das so eine Sache. Ja. Da muss man mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Der zweite Aspekt, und den finde ich mindestens genauso gravierend, ist der, dass ja Stand heute die Daten, die verfügbar sind, von Menschen generiert wurden. Mhm. Wir fangen jetzt aber an, in unfassbaren Mengen Daten mit KI zu generieren. Welche Daten werden der KI in 10 Jahren zugrunde liegen? Mhm. Sind das Daten, die von Menschen generiert wurden? Sind das Daten, die von KI generiert wurden? Sind das Mischungen? Wie verändert sich diese Mischung über die Zeit? Und hat das Auswirkungen auf die Art, wie wir die Welt sehen, sei es durch Filme, mhm, Bilder, aber eben auch durch Architektur? Wird sich Architektur dadurch verändern? Eine Frage, die man nicht so schnell mit Ja beantworten wird, denn wir wissen, wie träge das Bauschaffen ist. Also man muss sich nur auf BIM-Prozesse fokussieren, dann weiß man, dass wir eine sehr hohe Resilienz gegenüber Veränderungen haben oder Resistenz eigentlich eher. Mhm. Dennoch ist es so, dass wir, wenn wir darauf abzielen, beispielsweise jetzt hier in Deutschland zu bauen, ja mit deutscher Architektur uns befassen möchten. Mhm. Oder noch kleiner gedacht, als Planer, als Architektin, als Architekt möchte ich ja meinen eigenen Stil pflegen, entwickeln. Und wenn ich mit einer KI arbeite, kommen mir natürlich Informationen und Daten ins Haus, die ich gar nicht durchdringen kann. Mhm. Denn die Daten, die zugrunde liegen, werden ja Stand heute von Menschen kuratiert, die ich gar nicht kenne. Ich kenne auch die Kriterien gar nicht, nach denen die Daten strukturiert und organisiert werden. Das ist vollkommen intransparent. Und über die Art der Kuratierung oder Strukturierung der Daten bestimmt sich auch ein wesentlicher Aspekt des Charakters der Ergebnisfindung von KI. Das heißt, es gibt, das ist vielleicht aber ja auch eine gute Nachricht, eine starke Wechselwirkung zwischen denjenigen, die die Daten bereitstellen und kuratieren, und den Ergebnissen am Ende. Mhm. Gute Nachricht insofern, als dass der Mensch da noch eine Rolle spielt. Ja. Und für mich als im Büro bedeutet das, wenn ich einen Stil entwickeln möchte, dem ich dann auch treu bleiben möchte, dann muss ich in der Lage sein, mit Daten zu arbeiten, deren Kuratierung ich entweder mit beeinflusst habe oder zumindest deren Herkunft und Art und Weise ich kenne. Mhm. Entweder ich habe die Daten im eigenen Haus. Ich sage mal, große Büros mit mehreren tausend Mitarbeitern werden da keine Schwierigkeiten haben, werden auch keine Schwierigkeiten haben, ein Team bereitzustellen, das in der Lage ist, KI zu programmieren, zu trainieren und die Anwendung dann auch durchzuführen. Kleine Büros, und das ist ja die typische Struktur in Deutschland, dass wir Büros von 3 Leuten haben, werden sich da schwer tun. Und da kommt ein weiterer Aspekt dann eben hinein, vor einem solchen Hintergrund, vor dem wir sagen, kleine Büros, aber Daten, 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 kommt man zu dem Schluss, zur Schlussfolgerung, man muss teilen. Mhm. Man muss überlegen, ob wir die Kultur, die wir da bisher haben, nämlich im Grunde genommen, wenn man ehrlich ist, zwischen den Büros herrscht eine Art Abschottungskultur. Ja, jeder wirtschaftet für sich, deswegen haben wir auch diese kleinteilige Struktur. Die Bereitschaft, in größeren Strukturen zu arbeiten, ist nicht bei allen vorhanden. Das ist vom Prinzip her ja auch eine individuelle Entscheidung, ist ja alles in Ordnung. Nur wenn wir uns sehen, und nicht zuletzt auch im internationalen Wettbewerb, deutsche Büros, selbst die großen sind ja klein, ja, wenn wir da nach Ostasien schauen und wenn wir da eben den internationalen Wettbewerb anschauen, dann haben wir es mit Büros mit vielen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun.
Das ist für Deutschland schon unvorstellbar. Ja.
Ja, und das heißt, wir müssen als Planerschaft hier einen anderen Zugang finden, einen anderen Zugang dazu finden, wie wir mit unseren Daten umgehen. Ja, es ist ja auch absurd eigentlich, weil die Mehrheit der Bevölkerung ist bereit, ihre persönlichsten Dinge in sozialen Medien auszubreiten. Ja. Aber wenn es jetzt darum geht, eine berufspolitische Bereitschaft zu entwickeln, um das gemeinsame wirtschaftliche, internationale Überleben abzusichern, dann wähnt man sich von unüberwindbaren Hindernissen. Und daran müssen wir, glaube ich, arbeiten. Das wird eine wichtige Aufgabe, glaube ich, in den nächsten Monaten, das zu reflektieren und zu schauen, wie wir da zu einem Umgang kommen auf Ebene unseres Berufsstandes, der es uns ermöglicht, eben mit qualifizierter KI perspektivisch zu arbeiten.
Im Prinzip ist ja auch völlig irre, dass aktuell, wenn man Midjourney nutzt, Architektur, das sind natürlich von bestimmten Büros, bestimmte, also sowas wie Zaha Hadid oder so, ne? Deren Bilder sind ja millionenfach draußen im Internet, während jetzt von anderen Büros kein Bild veröffentlicht ist, ne? Und natürlich sind dann auch in den aktuellen Modellen natürlich mehr bestimmte Architektur dann eher vorherrschend. Also im Prinzip ja auch dahingehend vortrainiert für eine bestimmte, was heißt vor, aber im Prinzip, dass eine bestimmte Architektur da vielleicht eher bei bestimmten Prompts rauskommt als andere.
Das ist absolut so und zumindest mit einem Augenzwinkern sagt ja auch das Büro Zaha Hadid, naja, wir haben erstmal nicht die Schwierigkeit, an strukturierte Daten zu kommen, denn die Daten sind strukturiert, zumindest die für die Bilder.
Ja.
Es gibt sie tausendfach im Internet. Und sie sind deswegen sicherlich auch mit vorne dabei, wenn es darum geht, mit KI und mit Journey und so weiter zu arbeiten. Aber für die alltägliche Architektur, über die wollen wir ja in erster Linie sprechen hier, ist das im Moment unerreichbar.
Ja.
Das sind aber die Bausteine, die wir brauchen. Wir brauchen eine KI, im Idealfall angelernt, mit einem Datenstand, den wir kennen. Wir brauchen Daten, die von Planern kommen, die ich kulturell einschätzen kann. Ja. Und wir brauchen Möglichkeiten, KI zu trainieren. Und wir brauchen die Fachkenntnis dafür. Diese Dinge braucht es in den Büros.
Also alles, was wir heute noch nicht haben.
Alles, was wir noch nicht haben und woran wir arbeiten müssen. Genau, da müssen wir uns drauf, ja, da müssen wir drauf hinarbeiten. Es wird sicherlich so sein, dass es immer Planerinnen und Planer gibt, die sagen, da mache ich nicht mit. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
Klar.
Ja, es wird auch immer Bauaufgaben geben, wo der Einsatz von KI nicht erforderlich ist oder nicht geeignet ist. Ja. Insofern wird da eine Vielfalt entstehen. Man muss sich aber auch klar sein, dass natürlich diejenigen, die KI einsetzen, einen enormen wirtschaftlichen Vorteil haben werden.
Ja, klar.
Ja.
Ja. Wenn wir diese ganzen Dinge jetzt noch nicht haben, siehst du denn einen Weg, wie wir da hinkommen?
Ja, ich kann sagen, mit der Frage der Datenstrategie befasst sich die Bundesarchitektenkammer sehr intensiv im Moment. Da werden verschiedene Konzepte untersucht, wie damit umgegangen werden kann. Mit der Frage der Qualifizierung befassen sich die Länderkammern sehr intensiv. Die ersten Kammern bieten ja Fortbildungen an. Ich denke, dass ab Sommer, und das Fortbildungsjahr geht ja immer von Sommer zu Sommer, ich denke, dass dann ab Sommer eben tatsächlich ein ganzer Schwung an Fortbildungen durch die Länderkammern kommt. Also da können alle auch schon mal drauf schauen, sobald das neue Programm rauskommt, das wird jetzt die nächsten Wochen, Monate ja passieren, werden da sicherlich Fortbildungen sein. Die sind ja meistens auch online, sodass man da auch bundesweit sich dann
unbezahlbar auf jeden Fall auch.
Bezahlbar, es gibt Kammerpunkte und so weiter. Das ist für viele sicherlich interessant. So auch einen ersten Weg hineinzufinden. Und der andere Aspekt sind eben IT-Kapazitäten, ja, Rechnerkapazitäten. Also die einen oder anderen haben es vielleicht schon mal probiert, wie gesagt, mit LLMs zu arbeiten, diese lokal auf ihren Rechnern. Da stellt man relativ schnell fest, selbst wenn man gute Prozessoren hat, kommt man da schnell an die Grenzen.
Aber die kann man sich am Internet dazu mieten.
So, die also kann man
muss
sich
man natürlich auch wissen, wie es geht.
Und sehr spannend ist auch, und da kommen wir wieder zur EU, die hat sich darüber nämlich Gedanken gemacht im Rahmen des EU-AI-Acts. Sie hat den nationalen Regierungen nahegelegt, Regulierungen zu erlassen, nach denen die Regierungen sogenannte Reallabore zur Verfügung stellen.
Ah, cool.
Wo mittelständische Unternehmen, und die sind also die klassischen KMUs, die sind da angesprochen.
Die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Die dort ihre KI-Systeme trainieren können.
Wann kommen die?
Ja, der EU-AI-Act ist ja vor wenigen Wochen im Grunde durchs Parlament gegangen.
Ja.
Und jetzt im Juni wird das in Deutschland umgesetzt. Dann wird auch der Fahrplan vom Bundeswirtschaftsministerium zur Implementierung veröffentlicht. Und dort hieß es vor circa 4 Wochen vom parlamentarischen Staatssekretär bei einer Veranstaltung KI und Kreativwirtschaft, dass die Implementierung einen Fahrplan hat, den man selbst noch für sehr ambitioniert hält.
Okay. Ja.
Es soll also alles sehr schnell gehen, ist auch allen klar, dass es hier jetzt nicht um Jahre geht und eigentlich auch nicht um Monate, sondern wir müssen hier sehr, sehr schnell sein. Denn wir müssen vermeiden, dass wir hier in Europa zu Weltmeistern der Anwendung von Softwaresystemen anderer Länder werden.
Was ja schon auf ganz vielen Technologie-Themen heute oder Feldern der Fall ist. Ja.
Genau, die Dominanz US-amerikanischer IT-Unternehmen ist ungebrochen. Mhm. Ja. Es sind aber zarte Pflänzchen, sage ich mal, ja in Europa da im Bereich KI. Die sollen natürlich explizit auch gefördert werden. Ja. Und letztlich geht es aber auch um die professionellen Anwender letzten Endes, die die Möglichkeit bekommen sollen, eben nicht nur mit KI-Anwendungen wie ChatGPT von OpenAI und so weiter zu arbeiten, sondern, da sprechen wir jetzt über die verschiedenen Arten der KI-Anwendungen, sondern eben auch Start-up-Angebote nutzen zu können, also Software einzukaufen, die lokal laufen zu lassen und aber, und das ist in meinen Augen der viel wichtigere Schritt, mit eigener Software hier heranzutreten, mit eigenen Daten arbeiten zu können, nicht angewiesen zu sein, ausschließlich auf die Daten von Drittanbietern, denn wir reden ja über einen Kulturbeitrag, einen baukulturellen Beitrag, der ja ganz stark von den individuellen Fähigkeiten und Gestaltungsansprüchen der Planerinnen und Planer abhängt.
Ja.
Damit verknüpft es ja eine große Sorge, die wir im Zusammenhang mit KI und Kultur haben, dass das zu einer kulturellen Einebnung führt, global.
Weil alle dieselben Daten.
Alle dieselben Daten verwenden. Klar, dann findet immer noch eine Auswahl von Stilrichtungen statt. Aber wenn die Grundlage quasi gleich ist und man sich immer mehr auf KI verlässt, dann wird schon die Gefahr gesehen, dass es da zu einer kulturellen Einebnung kommt.
Du hast gesagt, man bräuchte eigentlich auch ein Modell, wo man weiß, welche Daten drinstecken. Müsste man dann nicht eigentlich auch ein eigenes Modell trainieren in Europa, wo vielleicht europäische Daten drin stecken eher oder wo man zumindest auch weiß, was da drin steckt?
Ja, also ein Szenario könnte ja vielleicht sein, dass man als Büro in der Lage ist, auf ein KI-Modell, ein vortrainiertes KI-Modell zurückzugreifen, das Daten zur Grundlage hat, die in Deutschland generiert wurden. Ja. Dazu müssen alle Planerinnen und Planer sich natürlich hinterfragen, sind sie bereit, Daten bereitzustellen? Alle Bauherren müssen sich darüber klar werden, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es erforderlich ist, solche Daten zu teilen, denn man profitiert ja letztlich auch davon. Und wir müssten dann in der Lage sein, eben diese Daten, diese mit diesen Daten vortrainierten Modelle zu nutzen, mit eigenen Daten weiter anzufüttern, das Ganze zu trainieren, die dafür erforderlichen Hardwarekapazitäten zur Verfügung zu haben. Und das Ganze dann auch noch zielgerichtet einzusetzen. Man darf sich ja auch nichts vormachen. Das Ganze erfordert ja auch Energie. Wir reden über Strom, ganz platt. Also die Berechnung von KI-Resultaten ist erheblich stromaufwendig. So stromaufwendig, dass sich die KI-Unternehmen starke Gedanken darüber machen, wie sie den Strombedarf reduzieren können. Und je komplexer das Ganze wird, desto energieintensiver wird. Es gab vor zwei Jahren, meine ich, eine Studie der Vereinten Nationen darüber, ob KI überhaupt im Kontext von Nachhaltigkeit Vorteile generieren kann.
Was war das Ergebnis?
Man geht davon aus, dass die Vorteile etwa dreimal so groß sind wie die Nachteile.
Okay.
Da merkt man aber auch, es ist nicht 100-mal so groß, sondern der Energieeinsatz und der Ressourceneinsatz ist tatsächlich immens. Wenn wir vielleicht dieses Thema ganz kurz noch, da noch einen kurzen Rundumschlag machen wollen, wo wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind. Ich glaube, es ist nicht das Kernthema, wenn man jetzt über KI spricht, aber wenn man jetzt über die Chancen spricht, die da noch drinstecken. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, mit dem wir als Menschheit auch sehr stark konfrontiert sind, mit der Frage des Klimawandels.
Was hilft uns da?
Was hilft uns da? Was können wir mit KI erreichen? Ein Punkt, der uns in der Planung hier immer sehr stark umtreibt, ist, dass wir schon sehr früh im Projekt, wo wir noch wenig wissen, komplexe Entscheidungen fällen müssen. Die nordeuropäischen Länder schreiben ja inzwischen vor, dass auch schon im Rahmen eines Wettbewerbs eine LCA, also Lebenszyklusanalyse, mit abzugeben ist, die natürlich eher auf tönernen Füßen steht. Wir handhaben das bei uns so, dass wir, wann immer wir ein Projekt beginnen, so schnell wie möglich eine LCA für das Tragwerk machen, weil das 70% des Materials sind. Wenn man da die richtige Entscheidung fällt, dann hat man schon relativ viel Fragen richtig beantwortet. Ja. Nichtsdestotrotz geht es ja, wenn wir den Weg weitergehen, in die Richtung Mining und Reuse, die Wiederverwertung von Materialien, die ja oft davon auch von der Verfügbarkeit von Materialien abhängt. Und da wird es natürlich sehr spannend, wenn wir dahin kämen, dass wir Assistenzsysteme hätten, die mir in meinem Entwurf schon signalisieren, oh, warte mal, da gibt es aber einen passenden Baustoff dazu oder ein passendes Produkt, das liegt da und da. Dann könnte ich als Planer relativ gut möglicherweise, so ich damit gestalterisch einhergehe, Objekte generieren, Gebäude gestalten, die vorhandene, verfügbare Produkte mit einbeziehen.
Aber das heißt ja auch, dass wir eigentlich nicht nur Daten als Büros zur Verfügung stellen müssen oder sollten oder können oder wollen, sondern dass auch grundsätzlich der Austausch, also das Fließen von Daten zwischen Systemen, zwischen Anbietern. Concular hat ja so ein paar Daten in solche Sachen, wenn denn ein Hauseigentümer das die Sachen gerne zum Reuse zur Verfügung stellen möchte. Und trotzdem muss ich dann ja irgendwie die Daten in mein CAD-Programm reinkriegen. Mhm. Oder in mein Assistenzsystem. Da gibt es 10 Assistenzsysteme. Das ist ja schon auch nochmal eine Herausforderung, da irgendwie dann den Datenfluss so zu gestalten, dass alle Zugriff darauf haben können.
Ja, und gleichzeitig eben Datenschutz und dergleichen in den Griff zu bekommen. Das ist ja der große Charme, wenn es uns gelingen würde, Modelle, vortrainierte Modelle lokal zu verwenden, dass wir unsere Daten nicht ins Internet schießen. Das muss ja allen klar sein, wenn sie jetzt mit Midjourney arbeiten und mit ChatGPT, dass sie damit ihre Daten dem World Wide Web zur Verfügung stellen. Mhm. Das sind keine geschützten Daten her, also da immer Vorsicht an der Stelle. Welche Daten stelle ich zur Verfügung und welche nicht?
Mhm. Ja. Wenn wir jetzt mal von dem ganz mini bisschen dahin gehen, wie kann man denn KI heute nutzen? Also wir sind jetzt ja noch nicht da, dass wir, oder viele Büros sind ja noch nicht da, dass sie die Daten, dass sie die eigenen Modelle oder Modelle nehmen und die nachtrainieren. So, da sind wir noch nicht. Ganz viele nutzen ja noch aktuell das, was da draußen vorhanden ist, nutzen die ganzen Tools. Da wird auch auf jeden Fall ganz, ganz viel passieren. Also das Thema lokale Sprachmodelle ist natürlich ein riesiges Thema, wo es ja auch ganz viele Startups gibt, die in dem Bereich arbeiten oder Software-Stacks zur Verfügung stellen, die man theoretisch auch lokal mal ausprobieren kann. Da passiert ja viel. Was viele ja machen, ist, okay, wir nutzen es irgendwie für unsere kreativen Prozesse, für unsere Planungsprozesse. Wenn man mal so ein bisschen dahin geht, KI für Assistenzsysteme zu nutzen, also vielleicht nicht nur die Planung, sondern nachher auch das Bauen so ein bisschen zu nehmen, also hinten raus die ganzen Prozesse, gibt es davon euch berufspolitisch Ideen, weil ich könnte mir gut vorstellen, das wäre ja auch super effizienzsteigernd. Also ich stelle mir vor, ich hatte so ein Assistenzsystem, der kennt die ganzen Bauverordnungen, das Baurecht, der kennt aktuelle Gesetzesurteile, der kennt die Wetterprognosen, keine Ahnung was, ne? Also wenn das alles so da wäre und ich hätte irgendwas auf meinem Rechner, der alles, was ich mache, so mitliest, mitcheckt und dann immer so Sachen aufpoppen. Das Beispiel, was du gerade hattest, war ja so ein bisschen dein Planungsprozess, ja, nimm mal lieber das Material, da gibt es gerade irgendwie bei Concular steht was rum oder so. Was sind da so eure Ideen?
Im Moment habe ich den Eindruck, wird es erstmal so sein, dass wir mit sehr spezifischer KI arbeiten werden. Keine generelle KI, sondern das spezifische Anwendungen für bestimmte Zwecke.
Ja.
Und klar sehen wir da ganz viele verschiedene Bereiche. Ich bin jetzt kein Ideenfinder für Startup-Unternehmen, aber wenn man sich so anschaut, was am Markt schon verfügbar ist, sind das ja schon hunderte von Tools. Das reicht eben von Text- und Bildgeneratoren über KI-Simulationen für bauphysikalische Themen und Optimierungen von Grundrissen in die Variantenerstellung von Grundrissen. Machbarkeitsstudien, also Untersuchung von Flächenpotenzialen. Dann im Bereich Kostenschätzung gibt es KI-Startups. Es gibt Software, die sich mit der Bestandserfassung und der Modellerstellung befasst, nach dem Motto, ich mache einen 3D-Scan im Bestand. Was ist jetzt Rohrleitung, was ist Wand? Ja, also aus diesen 3D-Punktwolken eben tatsächlich Modelle zu generieren, ist eine Aufgabe. Dann das Thema Schadensaufnahme. Also das Abfliegen beispielsweise von Stahlbetonbrückenpfeilern mit Drohnen und dann direkt die Analyse, um was für Schäden es sich im Beton handelt. Dann die Überwachung, Dokumentation von Bauausführungen. Wir kenne das aus der Vergangenheit, die Diskussion, kann ich ein Matching machen, so Bewährungsabnahme, ja, ja, ganz, ganz trivial. Ich weiß ja, wie viel Bewährung da reinkommt. Also ja, ich habe ein Foto, kann ich das jetzt übereinander legen? Man wird schnell merken, nein, das funktioniert nicht, solange ich nicht eine Software habe, die erkennt, was ein Bewährungsstab ist und sagt, ja, der liegt zwar nicht da, wo er soll, aber das, reicht, wo er liegt, ist immer noch okay.
Ja, ja,
ja, und das ist so ein typisches KI, eine sehr gute KI-Aufgabe eigentlich. Schließlich dann die Prüfung, Modellprüfung oder Planprüfung im Kontext von Baugenehmigungen. Wir sprechen ja über einen digitalen Bauantrag. Mhm. Und wenn wir in dem da wirklich über einen digitalen Bauantrag sprechen und nicht nur über die Digitalisierung von vorhandenen Prozessen, sondern uns darüber Gedanken machen, wie können Prozesse im Kontext eines Bauantrags aussehen, bei der Einreichung, aber auch bei der Bearbeitung in den Ämtern, dann drängt sich ja auf zu sagen, ja, dann sollte eigentlich eine Vorprüfung stattfinden von Anträgen, denn vieles ist ja wirklich trivial und leicht prüfbar. Ja. Abstandsflächen, Barrierefreiheit, Fluchtwege, um nur so ganz, ganz triviale Dinge zu nennen. Sodass man dann, und das ist so eigentlich die Wunschvorstellung, die man hat, einen Antrag einreicht mit einem Deckblatt, auf dem steht, vorgeprüft mit der Software sowieso, Prüfszenario 1, 2, 3, okay, Haken dran, und dann kommt man in so einen bevorzugten Prüflauf bei der Verwaltung, so wie bei der Steuererklärung. Ja. Wenn es der Steuerberater gemacht hat, kriegt man die Antwort auch schneller, weil die Verwaltung weiß, da war qualifiziertes Know-how dahinter.
Und würde für alle viel schneller sein, ja.
Das würde dadurch schneller sein, und die Verwaltung könnte in gleicher Weise dann die Nachprüfung machen, könnte ihre eigenen Prozesse optimieren. Also es ist also so eine Wunschvorstellung, die wir da haben. Wir sind ja auch konkret im Austausch in ganz Deutschland, die sind die Länderkammern, konkret im Austausch mit den Verwaltungen zum Thema digitaler Bauantrag und versuchen, die vorhandenen Portale, die dort jetzt bereitgestellt werden, kooperativ zu verbessern. Wo man fairerweise sagen muss, wir sehen ja nur das Frontend als Planer. Ja. Das ist so ähnlich wie die Spitze vom Eisberg. Die eigentliche Arbeit liegt auf der Seite der Ämter. Aber wo wir schon so schön drüber sprechen, wünschenswert wäre, dass da mehr IT-Know-how reingeht, um auch die Prozesse zu optimieren.
Wobei man häufig das Gefühl hat bei den digitalen Bauanträgen, dass im Backend einfach nur ein Scanner, nur ein Faxgerät hängt, der dann auf die alten analogen Prozesse dann direkt
zurückgreift. Ja, also wir erleben tatsächlich motivierte Menschen in den Verwaltungen, an den zentralen Stellen, die sich damit befassen, die gerne was Gutes machen möchten. Unser Eindruck ist, es bräuchte daneben dem Verwaltungs-Know-how verstärkt noch IT-Know-how und damit auch sicherlich nochmal andere Ressourcen, um die Prozesse anders zu denken. Ja, aber das führt uns nochmal in ein anderes Feld. Vielleicht machen wir mal einen eigenen Podcast zum Thema digitaler Bauantrag.
Aber sehr gerne.
Es ist wieder erwarten, kann das ein sehr spannendes Thema sein.
Aber ich bin gespannt,
Wenn man jetzt sich das anschaut, was da mit KI möglich ist, ist das natürlich ganz klar, die Prüfmechanismen, ja, die in der Vorprüfung, in der Nachprüfung auf der Verwaltungsseite, die man sich da vorstellen kann. Und schließlich haben wir als ganz großes Thema der Einsatzbereiche von KI im Bauwesen das ganze Facility Management, die dann bis auf Quartiersebene reichen kann. Also von dem individuellen Heizungsventil hin zur Quartiersebene und die Wechselwirkung dazwischen, die Steuerung von Verkehrsströmen im urbanen Kontext.
Energie.
Und woran man gar nicht gleich denkt, wo ja KI schon eigentlich am längsten eingesetzt wird, sind die Bürgerbeteiligungsverfahren. Mhm. Ja, wenn man sich vorstellt, da kommen 10.000 Eingaben, Texteingaben, dann werden die eigentlich standardmäßig inzwischen mit KI bearbeitet. Und ein anderes
Beispiel. Eine neue Information für mich.
Ja, es ist tatsächlich so. Und ein anderer Aspekt, und da gehen wir auch nochmal auf den großen Maßstab, ist beispielsweise die Trassierung von Stromtrassen. Mhm. Ja, auch das ist ja durchaus ein Arbeitsfeld für viele Planerinnen und Planer. Auch hier ist es so, dass tatsächlich schon der Gesetzgeber anregt, in den Formulierungen auf KI zurückzugreifen, um die Trassierung zu optimieren.
Manchmal klingt es so, dass KI als Lösung für alle unsere Probleme einfach raufgeschmissen wird.
Ja, ich würde lieber sagen, als Werkzeug,
als
Hilfsmittel, um diese Lösungen herbeizuführen. Wenn wir über Lösungen sprechen, sprechen wir über etwas, was entschieden und fertig ist.
Ja.
Und das ist eigentlich genau der Knackpunkt. Ne? Wenn wir darüber sprechen, was KI leisten kann, müssen wir auch darüber sprechen, was ist das Ergebnis wert? Ist das ein Ergebnis, das von KI generiert wurde oder ist es von Menschen gemacht? Wurde es von Menschen beeinflusst? Und da spielt wieder der EU-AI-Act rein. Der sagt in einem anderen Paragraphen, dass also für Anwendungen, die in Interaktion mit Menschen sind, für Menschen immer erkennbar sein muss, wenn es sich um KI handelt. Also die allbekannte Telefonhotline. Ja. Ja, wenn ich mit einer Telefonhotline spreche, dann muss ich erkennen, wenn es sich um eine KI handelt. Es muss also eine Ansage erfolgen. Ja, Sie sprechen mit einer Maschine, bla bla, wie auch immer. Und jetzt ist natürlich die Frage, gilt das eigentlich auch für Gestaltung? Muss Gestaltung irgendwie getaggt werden, so wie bei Fotos beispielsweise. Ja. In der Fotografie wurde das ja ganz klar gesagt, ist das ein Foto, das mit KI generiert wurde, muss das entsprechend getaggt werden. Das wird kommen. Ja?
Damit auch die entsprechenden Startups, die das nachträglich hinzufügen und so.
Das nachträglich hinzufügen. Und warum macht man das? Weil sich natürlich die Berufsgruppe der Fotografen da abgrenzen können möchte,
ja,
um ihren eigenen Berufsstand zu erhalten. Das braucht sie ja gar nicht mehr. Möglicherweise. Und das Gleiche bei Literatur.
Ja.
Wie wird das in der Architektur? Und wenn ja, wie viel KI darf denn drin sein? Darf es ein bisschen mehr sein? Also 80% oder nur 5%? Also da wird es dann ultra schwierig. Insbesondere auch deshalb, weil das Bauen ja nicht das Prozess ist, dass da nur eine Schöpferin oder ein Schöpfer ist, sondern da sind ja unter Umständen Hunderte von Menschen beteiligt.
Und dann Hunderte von KIs.
Hunderte von KIs und über viele, viele Jahre hinweg. Das ist also ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen sagen wir im Moment, nein, das zu taggen macht gar keinen Sinn. Aber jede Entscheidung muss auf einen menschlichen Verantwortungsträger zurückführbar sein.
So. Oh, das ist ein großes Thema.
Ja, das sagen wir heute. Ich bin gespannt, wie das in 10 Jahren ist, wenn wir da zurückschauen auf diese Überlegung, sagen, also das war echt kindisch, was wir uns damals überlegt haben. Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, weil heute liegen wir eigentlich nur noch am Strand und die KI macht alles. Aber ich glaube, dass wenn man sich diesen Weg weiter verfolgt, dieses Argument, jede Entscheidung muss auf einen menschlichen Verantwortungsträger zurückführbar sein, dann kommen wir auch zu der Diskussion, was wollen wir von der KI und was wollen wir eben aber auch nicht. Und bei der Frage, was wollen wir eben aber auch nicht, adressieren wir ja ganz stark auch die Ängste, die viele Leute damit verbinden. Und wir lesen das ja auch in der Presse im Moment unter der Überschrift, was wollen wir nicht, dass international führende KI-Forscher eben sagen, wir brauchen einen weltweiten Diskurs dazu, der meines Wissens auch im Kontext der UNESCO, meine ich, auch bereits geführt wird. Der ist aber noch nicht in dem Sinne institutionalisiert. Es gibt ja Stimmen, die sagen, die Gefahren, die von KI ausgehen, sind global betrachtet so relevant, dass wir das Thema so ähnlich behandeln müssen wie Nuklearenergie. Weil wir als Weltgemeinschaft, weil wir alle betroffen sind, ist kein lokales Thema. Wir haben also bei Kernkraft und beim Thema globales Klima sind wir immer global betroffen. Dafür haben wir globale Mechanismen entwickelt, um damit umzugehen. Und womöglich müssen wir das auch für KI tun.
Also momentan ist es ja so, dass viele, glaube ich, den Eindruck haben, dass da ein paar amerikanische Startups und Tech-Firmen mit ganz, ganz viel Geld uns das Thema KI überbügeln, sage ich mal vorsichtig formuliert. Und es ist ja schon interessant, dass die EU jetzt mit ihrem AI Act so die ersten Organisationen, Regierungsorganisationen sind, die dort das Thema regulieren. Normalerweise würde man es ja gar nicht von der EU erwarten, du hast ja vorhin schon gesagt, sozusagen, dass sie das tun. Was sind denn so die relevantesten Punkte, die die EU da eigentlich sich auf die Agenda genommen hat? Und dann die zweite Frage, was lässt sich denn davon für interessante Themenfelder für die deutsche Berufspolitik des Bauens ableiten?
Ja, ich fasse das nochmal zusammen. Es ist ja zwischendurch schon immer wieder in unseren Dialoge eingeflossen. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, der jetzt gar nicht so sehr unsere konkrete Arbeit betrifft, aber unsere Diskussion über Kultur, über unseren Kulturbeitrag, über Baukultur sehr stark anspricht. Das ist ein Artikel, der nennt sich Transparency Obligations. Und da geht es eben genau darum, offenzulegen, wenn KI involviert war oder involviert ist in die menschliche Interaktion. Und genau an dem Punkt müssen wir uns eben fragen, wie stark möchten wir gerne unseren kulturellen Beitrag durch KI bestimmt sehen? Und das werden im Moment die Menschen sehr unterschiedlich beantworten. Manche sagen, KI ist super spannend, super, ja. Wir machen jetzt alles mit KI und so viel wie geht. Und andere sagen, es kommt mir nicht ins Haus.
Wobei es auch so bleiben wird vermutlich. Dass
das wird auch so bleiben. Trotzdem müssen wir uns natürlich Fragen stellen und die auch kulturwissenschaftlich sicherlich zu untersuchen sind im weiteren Verlauf. Im Moment, das haben wir ja schon ein bisschen angeteasert vorhin, im Moment ist es ja so, dass KI auf menschengenerierte Informationen zurückgreift. Was ist, wenn KI auf KI-generierte Informationen zurückgreift und das immer mehr wird, haben wir so eine Vergleichmäßigung kultureller Beiträge da drin. Ja. Eine kulturelle Abflachung, wenn man möchte. Oder ist das eine Bereicherung? Das kann ja auch sein. Ja? Dass KI ganz super innovativ ist, wie wir es bisher gar nicht denken, weil wir auch heute mit unseren beschränkten Fähigkeiten noch gar nicht uns vorstellen können, was in 2 Jahren sein wird in dem Kontext.
Was auf jeden Fall so ist.
Der andere Aspekt ist, das nannte ich auch schon kurz, die Measures for Small-Scale Providers and Users. Das sind, um es normal zu sagen, die Measures for Small-Scale Providers and Users. Das zielt auf die KMUs an und die Reallabore. Und schließlich, und das ist für uns als berufsständische Vertretung jetzt interessant, die Codes of Conduct. Da geht es konkret darum, dass die EU Berufsorganisationen, überhaupt Organisationen, das also Firmen aller Arten, vor allem große Firmen allerdings, nahelegt, sich einen Kodex zu geben zum Umgang mit KI. Und in der Diskussion bei uns sind wir so weit, dass wir mal so erste Themencluster definiert haben. Da ist vorneweg ganz wichtig der Punkt, über den wir eben auch schon gesprochen haben, nämlich die Rückführbarkeit von Arbeitsergebnissen auf menschliche Verantwortungsträger. Dann ein anderer Aspekt, eben der Einsatz von KI unter Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten. Einfach weil es so wahnsinnig energieintensiv ist, muss man sich klar machen, wofür brauche ich es eigentlich? Ja, macht das Sinn, was ich hier gerade tue? Schließlich geht es darum, und das insbesondere auch mit Blick auf die kleinteilige Bürolandschaft in Deutschland, KI-Systeme fair und inklusiv nutzbar zu machen. Datenhoheit, Datenschutz, Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, das sind auch, ist auch ein wichtiger Themenkomplex.
Und monstergroßer Themenkomplex.
Ja. Baukultur und Kreativität ist ein weiterer Themenkomplex. Und schließlich Jobtransformation und Fortbildung. Ja, und man merkt also, zu jedem dieser Themen kann man jetzt eigentlich ein Forschungsgebiet aufsetzen und zahlreiche Promotionen ankoppeln, die sich damit kulturwissenschaftlich auseinandersetzen. Wir schauen mal, wo wir damit hinauslaufen. Vielleicht kommen auch noch weitere Themenfelder dazu. Aber an sich ist der Wunsch, dass wir das jetzt anschieben. Ob das am Ende in einem Kodex mündet oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz große Bereicherung ist und auch enorm wichtig ist, dass wir diese Diskussion führen und als Berufsstand darüber klar werden, welche Bedeutungsebenen dahinter stehen.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viel über die Themen ja nicht so gerne geredet wird. Also eigentlich das Thema KI, das prasselt rein. Egal, ob es jetzt für uns als Berufsstand ist oder für allgemein für die Bevölkerung. Und ganz viele Dinge müsste man eigentlich erstmal aushandeln, ne? Also wie viel KI wollen wir zulassen zum Beispiel? Also wie viel, was machen wir mit den ganzen Daten? Du hast von sozusagen das Thema Transparenz angesprochen, ne? Das muss ja irgendwie auch vielleicht als bestes Wort nachvollziehbar sein. Also wenn ich heute eine Entscheidung, die KI-basiert getroffen wurde, dann muss ich ja nachvollziehen können, wie das. Also dann eine Blackbox haben die entscheidet, das tut schon weh irgendwie. Und wir haben es ja heute schon auch bei der Schufa, das ist ja im Prinzip auch ein Blackbox-Algorithmus, der da ist, wo man es nicht mal richtig nachvollziehen kann. Und beim Bauen wäre es ja auch gut nachzuvollziehen, warum denn das Gebäude jetzt am Ende des Tages so geworden ist, wie es ist. Und ich glaube, diese ganzen Sachen muss man einfach auch zumindest mal drüber reden. Eine Plattform haben, wo man sich austauschen kann und so. Ja.
Genau, also wir stehen da, wenn man ehrlich ist, am Anfang dieser ganzen Diskussion. Wir sind jetzt gerade mal in der Lage, die Themen aufzureißen, die uns da beschäftigen. Ich glaube, das war jetzt schon mal ein wichtiger Schritt für uns.
Ja.
Man merkt auch, wenn man mit Menschen diskutiert, die mit dem Thema vertraut sind inzwischen, das sind noch nicht allzu viele, dass man aber immer wieder zu den gleichen Punkten kommt. Und das ist insofern wohltuend, weil man weiß, man wird irgendwann Antworten darauf finden.
Ja.
Man ist nicht völlig isoliert mit diesen Aufgabenstellungen, sondern man wird Antworten finden. Dazu kommt, dass wir als Planerschaft im Bauwesen jetzt uns zwar intensiv mit KI auseinandersetzen, aber wir werden nicht davon komplett überrollt werden, so wie es anderen Berufsfeldern geht. Man denke nur an die Drehbuchautoren beispielsweise, an Fotografen, Fotografinnen. Und das heißt, wir haben so ein bisschen noch Zeit, uns damit zu befassen.
Die KI baut noch keine Gebäude, ne?
Noch tut es das nicht, aber wir reden hier tatsächlich auch nicht über Jahre, sondern über Monate, mit ziemlicher Sicherheit. Mhm. Wir werden erleben, dass die Entwicklung extrem schnell voranschreitet und sie unseren Berufsalltag an vielen Punkten sehr schnell verändern wird. Ja. Womöglich fühlt es sich hinterher genauso an wie vorher, so ähnlich wie das bei BIM ist, um den Bogen zu schließen.
Es ist nichts passiert.
Oder? Man hat das Gefühl, es ist nichts passiert. Trotzdem, wenn man mal zurückdenkt, 15 Jahre, hat sich doch eine ganze Menge getan. Wir sind in der Lage, BIM-Projekte zu planen. Wir sind in der Lage, dadurch auch Qualitäten zu steigern. Und so ähnlich wird uns das vielleicht auch mit KI in einiger Zeit gehen, dass wir zurückblicken und sagen, naja, im Grunde genommen gehe ich nach wie vor morgens ins Büro und abends nach Hause oder ich bleibe zu Hause, je nachdem, ob ich Homeoffice mache oder nicht. Und ich arbeite weiterhin mit Tools, das habe ich bisher auch getan. Okay, die vielleicht andere Tools, genau. Aber so positiv kann ich festhalten, es ist mir gelungen, mich stärker auf die wirklich spannenden Aufgaben zu fokussieren. Es ist mir gelungen, die Qualitäten zu heben, weniger fehleranfällig zu sein, den Papierkram schneller abzuwickeln. Es ist mir gelungen, statt vergeblich nach Leuten zu suchen, den Auftrag XY trotzdem anzunehmen, weil ich effizienter arbeiten kann und so weiter. Also wird da durchaus Vorteile auch geben, die wir auch ausloten müssen. Und wir haben ja auch schon viele Einsatzbereiche eben genannt, wo uns das Vorteile bringen wird. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich schon mit den Risiken auseinandersetzen und diese beleuchten.
Ja. Wenn du jetzt an das Thema, mal so das Großthema KI denkst, bist du da eher optimistisch, dass uns das irgendwie was bringt oder überwiegt bei dir eher so ein negatives Bauchgefühl?
Nein, ich würde es nicht negativ nennen. Ich bin eigentlich immer Optimist. Ja. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, das ist alles super, das ist ein Segen für die Menschheit. Mhm. Ja, ich bin sicher, dass das ein Beitrag dazu ist. Nein, ich muss es anders sagen. Ich wünsche mir sehr, dass das ein weiterer Baustein dafür ist, die globale Ungleichheit zu reduzieren, zwischen Nord und Süd beispielsweise. Ja. Weil die digitalen Methoden auch in den vergangenen Jahren dazu angetan waren, Ungleichheit im globalen Süden zu reduzieren. Ich würde mir wünschen, dass es das auch hierzulande tut, Ungleichheit zu reduzieren, weil dadurch auch gesellschaftliche Spaltung reduziert werden kann im besten Fall. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass das Thema Fake News, Halluzinationen und weiß gar nicht, was da alles noch mit reinspielt an Themen, die durch KI hervorgerufen werden, auch genau das Gegenteil bewirken können. Und deswegen ist es zwingend, dass wir uns als Gesellschaft und aber eben auch als Berufsstand mit diesen Fragen auseinandersetzen.
Ja. Das ist doch ein wunderbarer Schlusspunkt. Ich habe im Regelfall so die Schlussfrage ist, ja, hast du denn so einen Tipp oder so einen Trick, wie man losgehen kann? Aber gefühlt haben wir schon drüber gesprochen und ich glaube, einfach das Thema Fortbildung, die Angebote, die da rauskommen von den Architekten, kann man auch einfach zu besuchen, sich auszutauschen, zu vernetzen, mit anderen zu reden, die da schon was machen.
Genau, ein erster schneller Einstieg kann ich empfehlen. 10 Fragen, 10 Antworten bei der Bundesarchitektenkammer www.bak.de/KI.
Das ist ja easy.
Das ist ganz einfach und auch leicht zu finden. Ja. Dort findet man ein bisschen Text zu den ersten grundlegenden Fragen, wenn man noch so gar nicht vertraut ist damit. Manches wird man schon gehört haben hier in unserem Podcast. Manches noch nicht. Und dann kann ich wirklich empfehlen, auch sich erstmal mit Fortbildungen zu befassen und dann mal mit Sprach-KI zu beginnen, da so erste Experimente zu machen, zu schauen, wie kann ich damit meine Briefe vielleicht verbessern, wie kann ich Berichte damit schreiben und schließlich, wie kann ich mit eigenen Texten eine vom Netz gezogene KI-Software bereichern. Das ist sicherlich dann schon ein
Advanced.
Der 5. Schritt, womöglich. Und Der andere Weg für Gestalter ist natürlich auf jeden Fall, sich mit der bildgebenden KI zu befassen, mit Journey und so weiter. Man kann auch im Internet mal gucken, da gibt es inzwischen Seiten, die auflisten, welche Tools es gibt. Beispielsweise, wenn man sucht nach AI in AEC, also Architecture, Engineering, Construction, AI in AEC, da wird man stoßen auf verschiedene Webseiten, die solche Tools zusammenfassen und kann sich da auch nochmal umschauen und gucken, ob man damit sich zurechtfindet.
Lieber Florian, das war jetzt super cool, super schöner Einstieg in das ganze Thema KI. Ganz viele hilfreiche Tipps. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du im Podcast warst.
Ja, hat mich sehr gefreut. Auch vielen Dank von meiner Seite.